Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diagnose Comics, einem weiteren Podcast des entschieden unbunten Hundes Thorsten.
Hallo.
Und meiner Wenigkeit Björn. Wir beschäftigen uns heute mit Vanish.
Genau.
Nachdem wir uns vor ein paar Wochen schon mit Blackwood beschäftigt haben und wir da schon gesagt haben, dass du eigentlich nicht auf Schulen, Kinder und Magie stehst.
Haben wir das Thema jetzt schon wieder und ich habe es mir auch noch ausgesucht.
Was ist da passiert?
Ja, was ist da passiert? Ich bereue es bitter, dass ich es vorgeschlagen habe. Nicht so sehr wegen der Kinder, der Magie und der Schule. Damit habe ich mich ja jetzt mittlerweile irgendwie auch abgefunden. Sondern grundsätzlich war das jetzt keine, um das mal vorwegzunehmen, große Freude, wenn nicht zu lesen. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Kommt nicht wieder vor.
Ausschlaggebend war, glaube ich, dass du gesagt hattest, Ryan Stegman wäre jemand, den du eigentlich ganz gern magst.
Genau, also ich finde das Artwork, was ich so von Stegman gesehen habe, ich habe jetzt auch konkret gar nichts irgendwie auf dem Schirm, was ich von ihm gelesen habe, aber ich habe immer mal wieder Pin-Ups und so gesehen und Seiten und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und außerdem steht ja eine deutsche Veröffentlichung an für Vanish.
Und dann hast du dir gedacht, Augen zu und durch.
Augen zu und durch, ja, und außerdem wurde das so ein bisschen beworben als, das ist so wie die frühen Image-Serien und damit bekommst du mich ja. Das ist ja mein Ding. Da habe ich ja Bock drauf. Selbst wenn das mal nicht so gut ist, habe ich da zumindest konzeptionell eigentlich Lust drauf, mir sowas mal reinzuziehen.
Jetzt haben wir ja in unserer Podcast-Tätigkeit bereits ein paar ältere Image-Serien gelesen und festgestellt, dass viele oder zumindest einige von denen, die wir jetzt gelesen haben, gar nicht gut sind. Vor diesem Hintergrund, hält denn Vanish das Versprechen, wie eine frühere Image-Serie zu sein?
Also wenn man danach geht, dass die frühen Image-Serien oberflächlich waren und nur auf die Kacke gehauen haben, aber da nicht viel hinter war, dann ist, wenn ich ja eine frühe Image-Serie im Geiste, dann dieses Marketingversprechen wurde eingehalten, ja.
Also eigentlich bloß ein paar Jahrzehnte zu spät rausgekommen.
Ja, aber es ist auch nicht das, was ich an diesen Image-Serien mag, was da so geboten wird. Vielleicht haben sie neben anderen Dingen auch das nicht verstanden, als sie Vanish gemacht haben. Aber wer hat Vanish eigentlich gemacht? Fangen wir mal damit an. Außer Ryan Stegman.
Donny Cates ist der Schreiber von Vanish. Der nette Herr hat Sequential Art studiert, hat dann bei Marvel ein Praktikum begonnen und so hört man bei Marvel dann gleich einen Diamond Distributors Gem Award mitgehen lassen. Hat also den Arbeitgeber bestohlen. Es wurde ihm dann nahegelegt, sein Praktikum zu beenden und seine erste eigentliche Comic-Tätigkeit hat er dann 2013 bei Dark Horse gehabt. Hat dann zwischendurch für IDW zwei Star Trek-Hefte geschrieben und ist schließlich erstmal bei Image gelandet, hat dort mit Jeff Shaw God Country gemacht, das eigentlich sehr viel Beachtung gefunden hat. Dann anschließend mit Lisandro Esterin Redneck, mit Gary Brown Baby Teeth und dann nochmal mit Jeff Shaw Crossover in 2020. Dazwischen ist er bei Marvel gelandet. Hat dort unter anderem Doctor Strange, Guardians of the Galaxy gemacht. Guardians of the Galaxy auch wieder mit Jeff Shaw. Also hat da auch schon so seine Pappenheimer, mit denen er gerne zusammenarbeitet scheinbar. Interessant allerdings und wodurch er dann, glaube ich, auch am meisten Beachtung gefunden hat, neben seinen Tätigkeiten bei Image, war sein Run bei Venom von 2018 bis 2021, wo er unter anderem auch Absolute Carnage und King in Black geschrieben hat. Und auch da, oder bei Venom, hat er dann, ich glaube, erstmals mit Ryan Stegman zusammengearbeitet.
Genau.
Der dann auch hier bei Vanish dann die Zeichenstifte in die Hand genommen hat. Zu erwähnen vielleicht noch kurz, 2020 bis 2023 auch sehr beachtet, sein Run bei Thor mit Nick Klein und 2021 bis 2023 sein Hulk-Run mit Ryan Oatley, den du ja auch schon mal erwähntest in einem Kontext dieses Podcasts.
Genau, das ist so eine typische Comic-Autoren-Karriere. Zumindest was diese Art Comics angeht, diese US-Heftchen-Comics. Man fängt irgendwie mit so Creator und Sachen an, irgendwie schreibt ein paar kleine Sachen, ein paar Auftragsarbeiten für kleinere Verlage, landet irgendwie bei Image mit einem Projekt, hat einen Achtungserfolg, landet bei Marvel, arbeitet sich bei Marvel quasi nach oben zum Star-Autoren, wenn es gut läuft. Das kann man so sagen. Also Cates war schon der heiße Scheiß. Da, wo Cates drauf stand, das wurde schon ziemlich gefeiert. Venom wurde ziemlich gefeiert. Thor wurde ziemlich gefeiert. Und dann geht man mit diesem Erfolg wieder in die Creator-Own-Schiene und macht wieder so sein eigenes Ding und hat jetzt dann eine größere Leserschaft, die man dann sich von den entsprechenden Marvel- oder gegebenenfalls DC-Figuren, meistens ist es Marvel, geholt hat. Das hat Rick Remender ähnlich gemacht und Kirkman hat es zeitweise auch so gemacht. Also das ist eine ziemlich typische Autorenkarriere.
Eine Autorenkarriere, die fast ein jähes Ende gefunden hätte, denn man hörte von einem Autounfall, den er gehabt hat, wo er nicht so ganz glimpflich davon gekommen ist.
Ja, also zunächst mal war es so, dass Cates die ganzen laufenden Serien, an denen er gearbeitet hat, entweder auf Eis gelegt hat oder die Tätigkeit des Autoren abgegeben hat. Zum Beispiel bei Hulk war es so, dass Ryan Otley dann nachher die Serie weitergeschrieben hat. Ich glaube, Crossover hat pausiert und so weiter und so fort. Zunächst war die Rede von persönlichen Problemen. Also er hat sich wohl von seiner Frau scheiden lassen. Oder die beiden haben sich scheiden lassen und da gab es wohl Probleme. Aber keiner wusste so genau, was eigentlich los war. Er war eigentlich plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Er hat seine ganzen Projekte, wie gesagt, abgegeben, abgebrochen oder pausiert. Und man wusste nicht, was los war, bis auf ein paar Tweets, die dann nachher wohl wieder gelöscht worden sind. Ja, familiäre Probleme hieß es zunächst. Dann ist er auf einer Messe gesehen worden und hat da wohl Leuten erzählt, dass er einen schweren Autounfall hatte. Mit Verletzungen am Kopf und Hirntrauma und dass er sich da erstmal wieder in den Alltag zurückarbeiten musste. Das hat sicher viele seiner Projekte beeinflusst, unter anderem auch das, wo wir jetzt drüber reden, Vanish.
Es war auch die Rede von einem Gedächtnisverlust, dass er sich an die letzten 6 Monate vor diesem Autounfall kaum erinnern konnte.
Ja.
Ich glaube, es gab dann auch einen Tweet von ihm, in dem er dann so ein bisschen scherzhaft schrieb, dass das Gute daran wäre, dass er halt jetzt tolle Comics liest und dann hinterher feststellt, dass er die selber geschrieben hätte.
Ja, so ungefähr. Es ist alles ein bisschen ominös, weil es da kein offizielles Statement so wirklich zu gibt. Naja, auf jeden Fall beeinflusst das auch, wenn nicht dahingehend, dass auch hier die Serie, also ab der Mitte von Ryan Stegman, wohl zu Ende geschrieben ist. Also wenn man sich die Credits anguckt, dann steht in den ersten beiden Heften Story Cates und Pencils Ryan Stegman. Ab Heft 3 steht Stegman zusätzlich bei der Story. Es steht Cates Story und Stegman Story und Pencils. Ab der 5 steht Stegman dann vorne mit der Story. Und ab der 6 gibt Stegman dann auch die Pencils ab. Und steht dann nur noch quasi für die Breakdowns und in der Story drin. Also es sieht so aus, als wäre das, was auch immer wahrscheinlich dieser Autounfall vorgefallen ist, damit Cates genau auch mitten in diese Serie gefallen und Stegman hat die dann zu Ende geschrieben und mit anderen Zeichnern. Das heißt, das Ganze stand unter keinem besonders guten Stern.
Hm. Ja, dann machen wir bei Ryan Stegman weiter. Du sagst, du hast Pin-Ups von ihm gesehen?
Ja, und Cover und so. Und er hat ja Spider-Man, glaube ich, gezeichnet teilweise und hat ja auch die Venom-Serie gezeichnet mit Cates. Und das fand ich immer ganz gut. Und da fand ich auch den Vergleich mit diesem 90er-Jahre-Stil ganz gut. Das sieht so ein bisschen aus wie Greg Capullo. Also er ist erinnert an Greg Capullo vom Stil her. Das ist durchaus vergleichbar. Es sind ja detaillierte Zeichnungen. Es sind flächig, pin-up-artig und große Szenen. Und das hat schon so einen 90er-Jahre-Stil.
Ja.
Und da habe ich ja was für übrig. Und das hat mir immer ganz gut gefallen, wenn ich das gesehen habe. Aber wie gesagt, ich habe ja auch noch nichts von ihm gelesen. Und Comiczeichnen ist ja nicht nur schöne Bilder zeichnen, sondern Comiczeichnen ist ja Erzählen in Bildern. Und ja, das finde ich jetzt nicht so gelungen, zumindest in Vanish nicht.
Hm. Bin ich bei dir? Wenn man da reinblättert und sich das Ganze anguckt, war ich auch der Überzeugung, es hat so ein bisschen Ende 90er, Anfang 2000er Stil. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, irgendwie Anfangszeit-Image. Also es war schon ein bisschen später, so vom Stil her.
Mhm.
Was mir auch aufgefallen ist, ist halt, dass die Colo auch so ein bisschen drüber ist. Das ist sehr stark koloriert. Also wenn man ein paar zu viel Stifte in der Hand gehabt hätte, an der einen oder anderen Stelle. Also es knallt schon ziemlich, was da rauskommt. Nicht, dass er jetzt irgendwie grelle Farben gehabt hätte, aber es knallt. Auf der anderen Seite ist es aber trotzdem an vielen Stellen sehr dunkel gehalten. Was vielleicht der Zeichnung auch nicht ganz so gut tut. Weil man an vielen Stellen nicht unbedingt erkennen kann, was man da gerade sieht oder dass auch vielleicht Details aus dem Hintergrund tatsächlich irgendwie so ein bisschen zusuppen, weil das alles sehr dunkel wirkt. Aber was mir am meisten aufgefallen ist, dass der Protagonist sehr stark durch die langen schwarzen Haare, durch die Tatsache, dass er halt einen Anzug anhat mit dieser Maske, hat mich irgendwie so ein bisschen an Darkness erinnert von Silvestri.
Ja, erinnert total an Darkness, ja.
Und da gibt es ja auch dieses coole Variant-Cover von Scotty Young, wo der Protagonist und eine andere Person, ich weiß jetzt gerade gar nicht welche, so in diesem typischen Scotty Young kleinen Kinder-Style auf dem Dach sitzen und sich unterhalten, so, warum sitzen wir eigentlich auf dem Dach und warum hast du eigentlich so lange Haare? Und die Antwort ist eigentlich immer, weil es cool aussieht.
Ja.
Und dieses Variant-Cover von Scotty Young trifft für mich so ein bisschen die ganze Serie. Da ist sehr viel gemacht, was cool aussieht. Also es gibt kaum Panel, wo du nicht sagen kannst, wenn du das jetzt so rausnimmst, das sieht nicht cool aus. Aber in der Summe ist es halt nicht das, was man sich von einem Comic wünscht oder was ich mir von einem Comic wünsche.
Ja.
Weil es halt cool aussieht, aber die Erzählung funktioniert für mich nicht.
Genau.
Es ist zum Teil viel zu nah dran. Die Charaktere wirken von der Art, wie sie gezeichnet sind, von den Kostümen her, uninspiriert. Man glaubt bei vielen der Bösewichter, die auftauchen, dass sie halt einfach nur so kurz hingezeichnet werden, weil die auch nicht lange auftauchen. Da kommen wir dann gleich noch schon wieder zur Story.
Ja.
Also es gibt viele Bösewichter in diesem Band, die eigentlich mehr so als Kanonenfutter dienen und die einmal auftauchen, danach auch dann nicht mehr auftauchen. Deswegen ist es auch gar nicht wichtig, ob man sich merken kann, wie die ausgesehen haben. Und genau so sind die eigentlich auch entworfen worden, habe ich so das Gefühl. So, ist sowieso egal.
Genau, es sieht so ein bisschen aus, wie man so sagt, als wären die on the page entworfen worden. Also als hätte man die gar nicht vorher konzeptionell erarbeitet, sondern hätte gesagt, ich zeichne jetzt hier einfach direkt den Typen rein. Hm. Sehe ich auch so. Also ich habe dieselben Probleme damit wie du. Es ist nicht das Erzählen in Bildern, also das Storytelling ist nicht gut. Alles sieht gut aus, also handwerklich ist das, zeichnerisch ist das alles in Ordnung. Also das ist nicht irgendwie misslungen oder so, aber das Erzählen in Bildern nimmt einen nicht mit. Und die Designs sind einfach schlecht. Also was ich mir aufgeschrieben habe ist, nachdem ich, wenn ich gelesen habe, wenn du mir einen von diesen Bösewichten, und das sind ja alles irgendwelche, also es sind ja nicht irgendwelche Typen im Anzug oder so, sondern es sind ja Leute in Kostümen. Also es ist ja schon Superhelden oder Superschurkenmäßig, muss man ja so sagen. Das heißt, die haben einen definitiven Look. Und wenn du jetzt hingehen würdest und würdest mir eine Actionfigur zeigen, nachdem ich das gelesen habe von einem von den Figuren, oder würdest mich fragen, ist das einer von denen oder ist das irgendein anderer? Ich könnte es ja nicht sagen. Weil die Designs so beliebig sind und so schlecht, weil das Gute an einem Design ist ja, wenn man guten designten Superhelden oder Superschurken hat, dann hat er einen Wiedererkennungswert. Und die haben halt einfach überhaupt keinen Wiedererkennungswert. Mir würde es schon bei dem Protagonisten schwerfallen.
Ja, da geht's noch, finde ich, mit diesem Mantel, den er da hat.
Da also, geht's das, noch, das passt ne, noch genau, es geht noch. Also ich finde, mir gefällt das Design nicht. Das kann auch ein persönlicher Geschmack sein. Bin ich kein Freund von, aber den würde ich vielleicht noch erkennen. Aber die anderen würde ich halt einfach nicht wiedererkennen. Das ist einfach sowas von beliebig.
Geht mir genauso.
Und das sind so Dinge, die jetzt gerade bei so einem Titel vielleicht schon hätten funktionieren sollen, glaube ich. Also wenn man schon das so macht, wie du sagst, wenn man sagt, das ist so, das ist möglichst cool und das sieht alles fett aus und das ist bunt und das ist drüber und das ist actionreich, was es ja durchaus alles eigentlich darauf zutrifft.
Und es fliegen Eingeweide.
Ja, es fliegen Eingeweide, es ist cool oder sagen wir mal, es versucht cool zu sein, da sage ich ja gleich noch was zu, wenn wir zur Story kommen. Aber es ist nicht ikonisch und es bleibt nichts hängen und das ist alles irgendwie oberflächlich und es ist so, als hätte man das mal ebenso gemacht und das überträgt sich leider dann auch auf den Leser, finde ich, zumindest auf mich als Leser. Und es hilft dann natürlich nicht, wenn nachher, ja, ich habe ja eben schon gesagt, bis Ausgabe 5 zeichnet Stickman, also er hat die Pencils gemacht und dann nachher bekommt er dann Hilfe und dann sind dann nochmal zwei andere Zeichner, die das Ding zu Ende bringen, die sich schon so ein bisschen an seinem Stil orientieren. Also wenn man ganz oberflächlich drüber guckt, fällt es auch gar nicht auf vielleicht. Wenn man vielleicht ein paar Wochen zwischen den oder Monate zwischen den Heften hat, fällt einem das auf Anhieb nicht sofort auf. Aber es macht es natürlich auch nicht besser, dass es dann nochmal zwei andere Zeichner gibt, die auch das nicht besser machen, sage ich mal, als Stickman. Wobei er ja auch die Breakdowns gemacht hat. Also das heißt, das Storytelling ist immer noch das von Stickman und das ist ja nicht seine Stärke.
Ja.
Aber worum geht's eigentlich? Willst du das mal eben zusammenfassen? Weil mir fällt es extrem schwer.
Moment, ich habe meine Notizen.
Weil ich sag ganz ehrlich, ich könnte jetzt vielleicht grob sagen, worum es geht, aber die Serie hat mich nach hinten raus. Vor allen Dingen, es sind 8 Ausgaben, also es sind 8 Hefte.
Ja.
Das letzte ist auch ein bisschen länger. Die letzten beiden Hefte haben mich komplett verloren. Das heißt, ich habe die zwar gelesen, ich habe die Wörter gelesen, die Wörter, die da auf den Seiten stehen und in den Sprechblasen stehen. Aber ich habe sie nicht verarbeitet. Das heißt, ich habe darüber gelesen und konnte damit nichts anfangen. Das war für mich so, als hätte ich 2 Hefte von einer anderen Serie gelesen. Ich konnte diese Verbindung zu der Story nicht mehr herstellen, weil es mir so egal war, was passiert ist, dass ich es einfach nur noch irgendwie, ja, ich hab's nicht überflogen. Ich habe jedes Wort gelesen, aber es ist nicht bei mir angekommen.
Wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, hättest du das dadurch kaschieren können, indem du gesagt hättest, ich möchte das nicht spoilern, deswegen gehe ich auf das Ende dann nicht mehr ein.
Ja, aber ich finde es ja sehr aussagekräftig, dass ich nicht in der Lage war und auch keinen Bock hatte, mir das wirklich so nochmal zu erarbeiten, was da jetzt eigentlich passiert. weil es im Groben, im normalen Lesen war es für mich nicht möglich. Vielleicht hattest du mehr Glück, oder?
Ja, ich habe es zu Ende gelesen und habe es auch tatsächlich, glaube ich, verstanden. Aber wird jetzt tatsächlich in einer Zusammenfassung... Natürlich bin ich schlauer als du, ganz klar. Aber das muss ich ja jetzt hier nicht rauskehren.
Okay.
Nein, Spaß beiseite. Ich würde jetzt aufs Ende auch tatsächlich gar nicht eingehen wollen, weil falls das nochmal jemand lesen möchte, da ist schon so, ich sag mal, wenig Gehalt wenig genug Substanz, in dem Ding ja, drin ja. Und wenig Substanz, dass man jetzt nicht noch irgendwie das Ende spoilern muss. Aber in Vanish geht es um eine magische Welt namens Everkeep, in der Kinder in einer Magieschule, die gleichzeitig eine Art Militärschule ist, auf den Krieg gegen einen ehemaligen Schüler dieser Schule vorbereitet werden.
Voldemort.
Den Baron Vanish, den namensgebenden welchen, der quasi hier das personifizierte Böse darstellt und dann auch noch so ein paar Handlanger hat, die als Gruppierung dann The Hollow heißen. Diesen Bösewicht wird relativ früh in Rückblenden, findet diese ganze Geschichte in dieser magischen Welt statt, der Gar ausgemacht, und zwar vom Protagonisten. Die Hollow fliehen dann durch ein Portal in unsere Welt sozusagen. Und da geht's hier eigentlich auch dann in Vanish los, dass der Protagonist, der eigentlich aus der magischen Everkeep-Welt stammt, in unserer Welt verweilt und so seine Problemchen hat. Seine Ehe läuft nicht gut mit seiner großen Liebe aus dieser Schulzeit noch damals, ist dem Alkohol verfallen und hat generell irgendwie Depressionen und dergleichen, bla bla bla. Und erkennt dann, ja, mehr oder weniger durch Zufall, in einem Superhelden aus der Gruppe The Prestige, dass das eigentlich gar kein Superheld ist, sondern einer der Handlanger von Vanish von damals. Und macht es sich dann zur Aufgabe, diese vermeintlichen Superhelden, die aber eigentlich die Bösen aus seiner Magiewelt sind, dann zur Strecke zu bringen. Das nimmt auch den Großteil dieser Story ein, dass er nämlich von Band zu Band immer wieder gegen einen dieser Superhelden ins Feld zieht, die, wie schon gesagt, nicht sonderlich einfallsreich designt sind und sich dann auch nur als Kanonenfutter mal eben in ein Heft stellen und dann auch auf grausamste Art und Weise explodiert, massakriert, was auch immer werden. Das ist so der Grundtenor der ganzen Geschichte. Also es ist im Prinzip, es ist so ein bisschen Harry Potter trifft auf The Boys, wo ja auch die vermeintlichen Superhelden eigentlich eher die Bösen sind.
Ja.
Nur, dass ich mit dem Protagonisten an keiner Stelle in diesem Heft irgendeine Art von Sympathie entwickeln kann.
Nee, kann man auch nicht. Das ist eines der sehr, sehr vielen Probleme, die diese ganze Story hat. Also sehe ich genauso. Ich habe da zu keinem Zeitpunkt irgendwie mitgefiebert, weil er natürlich auch unsympathisch ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, soll er unsympathisch sein? Soll er eigentlich der Antagonist sein? Das ist halt alles sehr schwammig.
Ja, an der Stelle eingesetzt, es gibt natürlich einen, ich nenne es mal Plot-Twist in der zweiten Hälfte der Story, aber dieser Plot-Twist, wo du jetzt gerade sagst, ist ja der Protagonist, ist ja der Antagonist. Hm. Wer nach dem zweiten Heft nicht spätestens weiß, worauf das hinausläuft, hat ja weder Harry Potter noch irgendwie anderes in der Richtung jemals irgendwie gesehen oder gelesen oder dergleichen. Also es ist sehr vorhersehbar. Der Protagonist ist, obwohl er der Ich-Erzähler ist in den Captions, an keinster Stelle irgendwie sympathisch. Er ist ein Säufer, ich bin vielleicht etwas taktlos, wenn ich das so sage, aber eigentlich ein Jammerlappen, der ständig nur irgendwie klagt, wie schwer sein eigenes Leben ist, macht seiner Frau aber gleichzeitig das Leben komplett zur Hölle, ist im Prinzip schuld daran, dass sein bester Freund stirbt und geht auch im Laufe dieser Story, als er dann gegen die vermeintlichen Superhelden vorgeht, komplett aggressiv, ohne Rücksicht, Gnade oder dergleichen vor. Einige dieser vermeintlichen Superhelden oder vielleicht auch doch Superhelden versuchen ihm klarzumachen, ja, wir waren mal diese bösen Leute damals in dieser anderen Welt, aber wir haben uns geändert. Wir sind das nicht mehr, wir sind jetzt die Guten. Und er geht auf diese Diskussion überhaupt gar nicht ein und geht da einfach mit größter Gewalt und größter Brutalität gegen die vor und zerfetzt die. Zerfetzt auch Polizisten, die irgendwie nur sagen, hallo, hier stehen bleiben, Hände hoch.
Ja, das kann natürlich jetzt alles Absicht und Vorsatz sein und du sollst auch gar nicht mit dem mitfiebern. Oder aber der ist eine tragische Figur und der ist halt so, weil er so ist und du sollst irgendwie doch mit ihm mitfühlen, weil er so leidet darunter, wie er ist oder so. Aber so tief ist das alles gar nicht und deswegen kommt es gar nicht dazu. Du denkst einfach nur, boah, der Typ nervt, weil es alles an der Oberfläche ist und auch dieses ganze Leid, was er hat und wie schlecht es ihm geht und so. das wird dir so auf die Nase gebunden. Also das ist irgendwie, du erfährst das nicht, sondern in seinen Caption, wie du es schon sagst, jammert er rum. Gleichzeitig erzählt er halt auch nur super viel. Also diese ganze Backstory und dieser ganze Zusammenhang und mit diesen Handlangern von Vanish, diesen, wie heißen die, Hollows?
The Hollow. Mhm.
Genau, und wie die da diese Superhelden wurden und so, das wird dir alles in Captions erzählt oder in irgendwelchen Dialogen erzählt. Also du hast gar nicht die Möglichkeit, irgendwie mit dem Charakter oder den als richtigen Charakter wahrzunehmen und gegebenenfalls trotz seiner Defizite mit ihm mitzufühlen, weil dir halt einfach alles so abgespult wird, finde ich, oder? Also es wird alles so runtergerattert. Dazu kommt, dass er natürlich die, wie du gesagt hast, diese Gegner, dass die nur Kanonenfutter sind, die sind wie so Endgegner in einem Videospiel.
Die Zwischengegner. Es sind nicht mal die Endgegner, es sind die Zwischengegner.
Es sind die Zwischengegner, aber du hast dieses Spiel nicht. Du hast einfach nur einen Zwischengegner nach dem anderen.
Ja.
Die werden gar nicht eingeführt. Es gibt ich glaube, im ersten Heft gibt es mal, als er diese, ja, er weiß das ja schon sofort, aber als dir als Leser präsentiert wird, wie gesagt, du kannst das auch gar nicht rausfinden, sondern dir wird es einfach gesagt, der Protagonist erklärt dir, dass diese Hollow, die damals rübergekommen sind aus der magischen Welt, jetzt diese Superhelden sind. Und dann siehst du einfach ein Poster, wo alle drauf sind, alle Superhelden. Und das ist das einzige Mal, wo du in Kostüm die alle siehst, bis zu dem Kampf mit ihm. Das heißt, nee, die werden alle
nicht,
gar nicht.
Ist nicht richtig. Es gibt eine Stelle, wo dieser Battle Rocket, also den ersten Gegner, den er da vor sich hatte, dann ja in das Hauptquartier.
Ja, aber die sind nicht in Kostüm. Die sind nicht in Kostüm. Die sitzen da einfach so rum.
Haben die ja keine Kostüme an?
Die sehen ja da anders aus. Weil der eine ist ja eigentlich, der taucht ja. Ja, da komme ich gleich zu. Die haben gar nicht ihre Kostüme an. Die sitzen da so einfach rum, wie sie so normalerweise aussehen. Oder haben dann irgendwas an, aber nicht, zumindest nicht die volle Rüstung, die dann teilweise haben und so weiter und so fort. Und selbst in der Szene werden die einzeln ja nicht vorgestellt. Die sitzen ja nur da rum.
Ja.
Und reden Allgemeines. Also du hast gar nicht die Möglichkeit, einen von denen kennenzulernen. So, und dann erdreisten die sich, also ich sage die, Cates und Stickman, die das ja dann zusammengeschrieben haben, dann teilweise wirklich einen Cliffhanger zu machen mit diesen Figuren, sodass du halt denken sollst, jetzt taucht der Typ auf und stellt eine Bedrohung dar, den ich vorher noch nie gesehen habe und überhaupt nicht weiß, wer der ist. Also es ist so, als würdest du umblättern und da wäre auf einmal Magneto, Überraschung, bedroht irgendeinen, aber du kennst halt Magneto gar nicht. Also es wird so aufgebaut, als müsste man die Figuren kennen, aber man kennt sie überhaupt nicht. Und deswegen funktioniert auch diese ganze Bedrohung nicht und deswegen funktionieren auch die ganzen Kämpfe nicht, weil das geht immer direkt in medias res. Das heißt, da taucht der Schurke, taucht auf und sofort gibt es einen extrem gewalttätigen und extrem, ja, 90er Jahre übertriebenen Fight zwischen denen. Bevor du überhaupt raffst, was losgeht, ist halt schon voll die Action und das holt dich halt gar nicht ab. Du hast gar keine Chance, da irgendwas zu empfinden für irgendeinen von diesen Figuren. Dir wird einfach nur dieses übertriebene Artwork um die Ohren gehauen. Und du sagst, wer ist der jetzt? Was passiert hier jetzt? Ach, mir eigentlich ist es mir egal. Das war so meine Reaktion dann auch.
Also ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Die haben tatsächlich in der anderen Szene auch die Kostüme an. Nur was ich gerade sagte, auch das leidet so ein bisschen darunter, dass es alles so dunkel koloriert ist. Man nimmt das kaum wahr.
Ja, genau. Und wie gesagt, die werden ja auch nicht eingeführt in der Szene. Von daher spielt es halt überhaupt keine Rolle.
Genau. Auch die Namen sind ja völlig hanebüchener Quatsch. Also jetzt mal von den Superheldennamen abgesehen. Battle Rocket, Battery, Wormhole, Silkworm, Halcyon. Das ist ja schon schlimm genug. Aber dann heißen die in der Zauberwelt dann Balon Constance, Elena Caviar, Hero Diosgate, Eris Diosgate, Astrum Diabolus. Also alles so.
Ja.
Was sind das Zauberernamen? Ich weiß es nicht. Aber es ist nichts, was ich mir merken könnte. Sind das so viele Silben für alte Menschen wie mich?
Es ist Worldbuilding, wie du es nicht machen sollst. Es ist sich irgendwas ausgedacht, aber den Leser nicht da reingeführt, sondern dir das einfach vor den Latz geknallt. Das ist so und das ist so und das ist so. Und ich finde, es wird auch super wenig draus gemacht. Wenn man mal diesen Aspekt, diese Harry Potter-Parallele, ich glaube, das ist so, du sagtest Harry Potter und Boys, aber dieses Harry Potter-Ding ist natürlich sehr offensichtlich. Das sind drei Freunde, zwei Typen und ein Mädel.
Genau.
Oder später dann eine Frau. Es gibt den einen Bösewicht, der diese Zauber-Community bedroht und der hat halt auch noch so Handlanger. Das ist halt das volle Harry Potter-Ding.
Hm.
Dann gibt's ja noch so einen Magiermeister oder was, so ein Dumbledore da. Also das ist wirklich so, als hätten die sich, und das ist das, was ich Donny Cates als Autor immer vorwerfe, dem seine Ideenfindung ist immer, wäre es nicht cool, wenn das, was es schon gibt, aber in krass. Und das ist halt hier. Wäre es nicht cool, wenn Harry Potter, aber die sind halt voll militärmäßig und es fliegen Eingeweide durch die Gegend. Und das ist dieser ganze Aufhänger. Und ich meine, wie ich schon gesagt habe, mich verliert die Story nachher, aber ist es nicht scheißegal, dass es hier um Magie geht? Spielt das überhaupt eine Rolle? Also in den Kämpfen habe ich immer gedacht, ob das jetzt wirklich Superhelden sind und Superschurken oder ob das Magie ist, spielt überhaupt keine Rolle, oder?
Ja, es spielt auch deswegen eigentlich keine Rolle, weil, oder das ist ein Ding, wo ich immer Probleme mit habe, wenn das Konzept hinter Kräften nicht irgendwie durchdacht ist, nicht erklärt wird, wo dann aus der Hinterhand raus, weil ja Magie ist ja besser als eine Superkraft, weil eine Superkraft hat ja irgendwie erstmal eine Definition, wenn ich schnell bin, bin ich schnell. Aber bei Magie kann ich ja immer noch irgendwie was anders plötzlich bringen. Und wenn man dann so Deus Ex Machina mäßig plötzlich eine zweite Kraft aus dem Ärmel schüttelt, finde ich das immer ein bisschen blöde, weil man sich nicht darauf einstellen kann, wie geht dieser Kampf aus, was soll hier passieren.
Ja.
Und gerade das passiert hier auch sehr stark, weil ich habe keinen blassen Schimmer, wo jetzt so das Konzept dieser Magie ist. Es gibt irgendwelche Ringe, die man anderen Zauberern klaut, um deren Kraft mit zu übernehmen. Und dann wird man stärker oder nicht. Und das ist so ein bisschen so ein Highlander-Effekt vielleicht noch so ein bisschen mit dabei.
Die Assoziation hatte ich auch, genau. Dass immer, wenn er einen besiegt, er irgendwas von denen nimmt und dann die Kräfte von denen bekommt und er redet auch darüber, weil wie gesagt, alles wird ja erklärt in Dialogen und Captions. Es wird ja nichts gezeigt oder so, sondern es wird ja immer darüber gesprochen und dann sagt er so, oh, ich spüre diese Kraft, die will ich mir einverleiben und so. Aber auch daraus wird irgendwie nichts.
Es wird halt nie wirklich richtig deutlich, was ist jetzt das Ausmaß dieser Magie? Was kann man nicht? Und ich habe halt das Gefühl gehabt, dass man das jetzt nur dann nutzt, wenn es jetzt gerade darum geht, dass jetzt wieder irgendwas Krasses passieren muss. Wenn da jetzt irgendwie Leute zerfetzt werden oder explodieren müssen, dann macht man das. Oder wenn er dann zeigt, wie tough er ist und sich einfach die eigene Hand abreißt, um aus einer Lage herauszukommen, die jetzt für ihn inopportun ist, dann hat er danach halt irgendwelche magisch leuchtenden Hände. Das ist alles so konsequenzlos. Im Prinzip, wie du sagtest, um dieses Computerspiel irgendwie nach vorne zu bringen, ja. Um von diesem einen Battle, den man da hat, zum nächsten Battle zu kommen. Es passiert zwar dazwischen was, also es gibt dazwischen auch Panels, die sich nicht mit diesen Kämpfen beschäftigen. Das sind dann hauptsächlich, gerade dann in der zweiten Hälfte, Teile, die sich mit seiner Frau und mit seinem besten Freund beschäftigen, die halt, obwohl er so ein Arschloch ist, trotzdem noch Hoffnung haben, dass man ihm irgendwie helfen kann. Aber ja, weiter spoilere ich jetzt nicht.
Ja, es ist genau wie du sagst. Es hat halt keine Konsequenzen und es bleibt halt alles oberflächlich. Und was mich halt ärgert, ist daran, also ich finde es auch immer blöd. Deswegen bin ich ja grundsätzlich, wie du eingangs erwähnt hast, kein Fan von dieser Magie-Sache, weil das immer so beliebig ist. Alles kann passieren. Aber darüber hinaus haben die ja jetzt eine magische Welt und Magie eingeführt und dann soll wegen mir alles passieren, was die wollen. Aber es ist für die Story egal. Es ist nicht wichtig, dass das hier auf Magie basiert. Es könnte auch eine ganz normale Superhelden-Story sein. Dann wäre natürlich nicht diese Harry Potter-Parallele drin. Aber die Welt, und das ist der Fehler, den die machen, die Welt, die die aufbauen und die Geschichte, die die erzählen, haben nichts miteinander zu tun. Gar nichts. Das heißt, die haben einmal diese furchtbar komplizierte Welt mit dieser Magieschule und dann sind die aber jetzt in der Welt und die Bösen aus der Magiewelt sind jetzt Superhelden und alles total unnötig kompliziert. Und das, was erzählt wird, hat damit gar nichts zu tun. Hättest du auch einfach sagen können, guck mal, da sind Superhelden und ich habe rausgefunden, das sind eigentlich Schurken und ich muss die jetzt mit meinen Superkräften erledigen.
Ja, dann wärst du wieder bei The Boys, ne?
Ja, aber das ist das, was ich denen da vorwerfe, dass da nur Ideen drin sind. Du kannst ja auch, wenn man sich die Interviews im Vorfeld zu Vanish anguckt, was wäre, wenn Magie Metal wäre? Was soll das bedeuten? Nichts. Ich habe auch keine Metal-Assoziation. Ich glaube, Donny Cates ist Metal-Fan und deswegen will er da so irgendwie eine Metal-Assoziation haben, aber da ist nichts Metal dran. Das ist auch das, was ich eben meinte, da komme ich später zu, weil du sagst, das will halt cool sein. Das will cool sein, ist aber peinlich. Das ist cool, wie sich ein 14-, 15-Jähriger vorstellt, das, was cool ist. Der Hauptprotagonist ist halt ein runtergekommener Typ und säuft und nimmt irgendwie Antidepressiva und so. Und wie findest du das raus, indem der Typ sagt, hey, ich bin ein runtergekommener Typ und ich saufe und nehme Antidepressiva. Und dann ist das so der Hauptprotagonist und sein Buddy. Das sind die größten Douchebags überhaupt. Die reden nur mit, hey, dude, hey, man, fuck, man, dude. Es ist, als wir hätten Teenager einen Tarantino-Film gesehen und wollte jetzt irgendwie mal cool sein. So liest sich das Ding. Es ist über weite Teile mega peinlich, die Dialoge. Dazu kommen noch, weil ich habe gesagt, das hat ja viele Probleme. Seine Frau ist da irgendwie die größte Zeit nur das Heimchen am Herd, die sich Sorgen macht um ihren Mann und dann natürlich in Gefahr gerät, weil die Bösen sie natürlich dann im Blickfeld haben, um ihn unter Kontrolle zu bekommen und so. Es ist eine Klischeeparade. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so eine Scheiße gelesen habe, ehrlich.
Hey, wir haben Stormwatch gelesen.
Nee, ich fand es schlimmer als Stormwatch. Stormwatch konnte ich was abgewinnen. Dem kann ich einfach nur nichts abgewinnen. Stormwatch war einfach irgendwie, da wurde versucht, so eine neue Serie zu machen und dann ist die, da wussten sie nicht, was sie erzählen sollten. Dann ist die Story nicht geglückt und es ist einfach nicht gut. Aber das ist hier, das macht mich aktiv wütend, wie schlecht das ist. Da ärgere ich mich drüber. Ich lese das und denke so, wie kann ein professioneller Comic-Schaffner, ein Autor sowas schreiben? Das ist absurd schlecht. Die Dialoge sind, ich bin fassungslos, wie in den Dialogen die Story erklärt wird. Ich bin fassungslos, wie er versucht, da irgendwie diese Charakter aufzubauen, die wirklich total peinlich sind in der Art und Weise, wie sie da reden und wie sie cool sein sollen, aber echt armselig sind. Also wirklich.
Gut, aber jetzt besteht ja so ein Comic nicht nur aus den Dialogen und dem, was da irgendwie Anthony Cates schreibt, sondern auch dem, was ein Ryan Stegman zeichnet und wie das Ganze dann aussieht. Und ich sag mal, optisch, auch wenn das von der Erzählweise her nicht so gut geglückt ist, kann man ja nicht sagen, dass das jetzt hässlich gezeichnet wäre oder so. Also wenn ich jetzt Stormwatch und Vanish von den Zeichnungen her vergleichen müsste, wäre ich ja doch eher bei Vanish als bei Stormwatch.
Das ist richtig, das stimmt. Aber was nutzt es am Ende? Also was nutzt es am Ende, wenn da schöne Bilder sind?
Ja, das ist die Frage, die sich jetzt jeder stellen muss, der sich das Ding vielleicht in Zukunft besorgen möchte. Ob man das jetzt auf Englisch liest oder auf Deutsch, macht keinen Unterschied, die Story bleibt die gleiche.
Ja, nein, es ist handwerklich gut gezeichnet, aber es ist nicht gut erzählt. Und es ist auch nicht so, also ich habe selbst bei, sage ich mal, schlechteren Zeichnern als Stegman, die sind, oder die Comics, die nicht so sorgfältig gezeichnet sind, wie hier die von Stegman. Also der hat ja sich schon sehr viel Mühe gegeben, muss man ja sagen. Also die sind ja super ausgearbeitet und so. Er hat ja auch Inker, die da mit ihm arbeiten.
Der übrigens auch bei Venom schon mit ihm gearbeitet hat. Also genau. Da ist im Prinzip das gesamte Venom-Team hier fast am Ball.
Es ist nicht eine Seite, wo du irgendwie umblätterst und sagst, boah, ist das geil. Das ist ja das, was diese frühen Image-Sachen ausgemacht hat. Wenn wir diesen Vergleich hier schon die ganze Zeit ziehen. Dass du irgendwie schon mal eine Seite hattest, wo du gesagt hast, boah, das sieht ja jetzt richtig cool aus. Boah, ist das fett. Und das hast du hier halt nicht. Also es ist auch arm an Highlights. Es ist halt alles gut, illustratorisch, sage ich mal. Also wie gesagt, das Erzählhandwerk ist nicht so gut, aber rein vom Illustratorischen ist es echt sehr gut. Aber ich war nie so, dass ich gesagt habe, boah, ist das jetzt eine geile Seite. Also das ist zwar alles scheiße, aber die Seite hat mich jetzt echt umgehauen. Selbst das fehlt.
Fällt mir jetzt auch nicht ein. Das liegt zum Teil daran, dass halt alles, ja, es ist nicht so, dass es kleinteilig erzählt wurde, aber es sind sehr viele Panel meist auf einer Seite.
Ja.
Und innerhalb der Panels wird halt häufig sehr nah an die Figur rangegangen.
Genau.
Deswegen du halt sehr viel Gesichter hast und sehr wenig Figuren und sehr wenig Handlung.
Also.
Eigentlich und sehr wenig Action. Also die Action ist meist eher irgendwas explodiert.
Ja.
Und dann volle Kanüle.
Genau.
Und alles, was dazwischen ist,
fehlt. Nimmt
man als Action kaum wahr. Da hast du dann irgendwie so ein paar Speedlines oder so. Manchmal fragt man sich, was da jetzt eigentlich gerade passiert. Mhm. Oder was ist in diesem Panel eigentlich gerade dargestellt? Habe ich auch an einigen Stellen gehabt, wo ich gar nicht wusste, das ist jetzt Gesicht.
Ja, habe ich auch gehabt. Und es ist halt so, ich meine, gut, wenn man jetzt so sagt, ah, das ist ja von der Story her scheiße und so, ist zwar gut gezeichnet und da wird halt tierisch auf die Kacke gehauen und das ist halt hauptsächlich Action und da kann man natürlich sagen, ja, stell dir mal nicht so an. Muss auch nicht alles irgendwie Watchmen sein. Es kann auch manchmal irgendwie einfach mal so auf die Kacke gehauen werden. Mhm. Und wenn das Artwork cool ist, dann reicht das auch. Ja, aber genau diese Art Comic, und da würde ich wenigstens erwarten, dass ich eine richtig coole Doppel-Splash-Page oder sowas drin habe. Mit zwei Charakteren, die sich dann bekämpfen und wegen mir auch Eingeweide durch die Gegend fliegen oder Köpfe oder sonst irgendwas. Aber richtig, so wie ich das wir haben den Namen schon genannt, wie ich das bei Capullo manchmal sehe. Bei Capullo sind Seiten, egal was der zeichnet, egal was das für ein langweiliger Scheiß dann teilweise ist, den er dann da bei Spawn gemacht hat, mit den Inks von Todd Sablett, dass du manchmal um und denkst so, boah, sieht das geil aus. Und das fehlt mir hier komplett. Und dabei ist es genau das Comic, von dem ich das erwarten würde. Also da sind Splash-Seiten drin, aber selbst die sind dann nicht so, dass ich sage, das ist jetzt irgendwas, weiß ich nicht, der Spruch, der gern gesagt wird, das würde ich mir als Poster an die Wand hängen. Also ich würde es mir natürlich nicht als Poster an die Wand hängen, aber um mal zu verdeutlichen, was gemeint ist, dass man das einfach, die Seite einfach total cool findet. Ich kann mich nicht an eine Seite erinnern und erst recht nicht an so eine Doppelseite, wo ich gesagt habe, die haut jetzt alles weg.
Ich kann mich an zwei Doppel-Splash-Pages erinnern. Das eine ist kurz vor Ende, wo halt in wirklich volle Kanüle alle Eingeweide dem Betrachter entgegenspritzen. Das ist eine Doppel-Splash-Page. Mhm. Und in der ersten Hälfte gibt es eine Doppel-Splash-Page, wo er am Anfang, ich glaube, des dritten Hefts oder vierten Hefts, Battery, also dieses große Monster, diesen großen Superhelden, in der Kanalisation oder sowas bekämpft. Da ist auch eine Doppel-Splash-Page drin, wo Battery ihm einen aufs Maul haut und er dann so halb so durch die Seite fliegt. An der Stelle musste ich so ein bisschen an Savage Dragon denken. Da gibt es auch diese eine Stelle, wo er irgendwo in der Kanalisation ist und diesen Quote-unquote Spider-Man bekämpft. So ähnlich sah das irgendwie aus. Also irgendwie fühlte ich mich da so ein bisschen dran zurückerinnert.
Ja, das kann auch sein, dass das Absicht gewesen ist, weil Stickman ja auch großer Fan ist von Larsen und von Savage Dragon. Aber genau da, wenn du mir jetzt schon die Möglichkeit bietest, Savage Dragon zu erwähnen, da ist
das
so.
Getan?
Da ist es so, dass du immer wieder Seiten hast, wo du denkst, boah, ist das geil. Selbst wenn Larsen ein viel sloppy Zeichner ist, also die Sachen sind viel sketchier als die Stickman da macht, viel weniger ausgearbeitet über ganze Teile hinweg. Aber dann hast du trotzdem mal immer eine Seite, wo du denkst, boah, das ist jetzt mega fett. Und das fehlt dir eigentlich einfach. Und selbst wenn da so eine Doppelseite ist, ich glaube, das ist, weil die Seiten nicht cool designt sind. Ich glaube, Design ist so irgendwie eine Schwäche. Weißt du, du hast halt eine Doppelseite, wo die Eingeweide durch die Gegend fliegen. Das sieht auch alles gut aus und ist gut gezeichnet. Aber die Seite ist nicht gut konstruiert. Es ist einfach nur sehr viel drauf gezeichnet. aber dieses ganze, das ganze Layout von der Seite, wo was ist und wie die Perspektive ist und so, das zieht einem nicht die Schuhe aus. Und das hätte ich mindestens erwartet.
Wenn du halt alles sehr dunkel hast, stechen die Figuren halt auch aus dem Hintergrund nicht hervor.
Ja.
Das ist dann halt auch noch ein Problem obendrein.
Nach hinten raus sieht es auch zeichnerisch aus, als wollten sie es irgendwie nur noch fertig kriegen. Was ich natürlich aufgrund der Umstände auch verstehen kann ein bisschen. Also dann ist natürlich die Luft raus. Ne? Man muss sich das ja mal vorstellen. Da haben Cates und Stickman haben zusammen an Venom gearbeitet und haben dann gesagt, ja geil, komm, ey, wir machen jetzt mal was zusammen. Dann kommt, das haben wir noch gar nicht erwähnt, Substack.
Die haben ja zusammen einen Verlag gegründet.
Genau, das ist ja also ein Verlag innerhalb von Substack. Das ist so ein, wie so ein Imprint. Es begab sich mal zu einer Zeit, als der im Prinzip Newsletter Abo-Anbieter, also so ein Service, wo du Newsletter schreiben kannst und Leute, die abonnieren können, auch für Geld, Substack, hingegangen ist und zu der Zeit namhafte Comic-Autoren hauptsächlich mit Geld zugeschmissen hat, damit die ihre Comics für diesen Service entwickeln und du quasi einen Newsletter abonnierst und darüber die Comic-Seiten immer bekommst. Das hat sehr große Wellen geschlagen, weil ganz viele bekannte Künstler da hingegangen sind, weil es halt da Kohle gab und es war schon die Rede von, verändert das jetzt alles? Ist das der große Umbruch? Demnächst alle nur noch via Substack und so. Spoiler, es hat sich nichts geändert. Das war eine Phase, wo ein paar Leute gut abgesahnt haben und das interessiert mittlerweile schon keine Sau mehr. Die ganzen Sachen sind anderweitig veröffentlicht worden, so wie Vanish jetzt auch bei Image. Und das war aber auch vorher schon der Plan. Naja, und das ist halt dieses Substack-Modell gewesen. Und in diesem Substack-Modell ist halt Vanish auch initial geschaffen worden. Und jetzt, um mal wieder zum Punkt zu kommen, stell dir vor, die beiden haben da Venom gemacht und haben jetzt gesagt, oh komm, ey, hier, Substack hat mir Geld gegeben, lass uns was Cooles zusammen machen. Und dann machen die das zusammen und dann kann Cates nicht weitermachen. Und Stickman ist jetzt auch offensichtlich jetzt auch kein Autor. Und dann muss er das irgendwie, weil er es auf zeichnerisch dann die Doppelaufgabe auch nicht schafft, irgendwie zu Ende bringen. Das sind natürlich denkbar schlechte Vorzeichen.
Da muss man ihm ja tatsächlich doch zugutehalten, dass er das irgendwie zu Ende bekommen hat.
Ja, also in einer Zeit, gerade Comics, die so veröffentlicht werden, Indie-Comics, Creator und Comics, die werden reihenweise abgebrochen. Und dass er das so noch zu Ende gebracht hat, ist eigentlich eine gute Sache. Ich meine, was nutzt es am Ende, wenn es nicht gut ist? Aber zumindest hat er niemanden hängen lassen oder so. Die Vorzeichen und die Situation, in der das Ganze entstanden ist, die war alles andere als gut. Aber leider hat sich das dann auch auf den Comic deutlich ausgewirkt. Wobei ich jetzt sagen muss, ich hatte eigentlich schon nach den ersten beiden Heften den Kaffee auf. Und da war die Welt noch in Ordnung.
Du hast ja Glück gehabt, dass ich die Dinger hier schon liegen hatte, die beiden Trades. Sonst hätte ich dich jetzt dafür verantwortlich gemacht, dass ich jetzt so ein, ach schon will ich nicht sagen, aber wie du schon sagtest, das ist gut, war es nicht.
Nee, es ist wirklich nicht gut. Man kann es nicht empfehlen. Bestenfalls hat man es gelesen und sagte, ja, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie das Lieblings, also in der Gänze das Lieblingscomic von irgendjemandem ist.
Ja, jetzt kommt das Ganze Ende Februar, Anfang März bei Skinless Crow.
Genau.
Als Softcover oder Hardcover wahlweise, jeweils auf 444 oder 222 limitiert. Warum die alles limitiert machen, weiß ich nicht.
Weil es sich verkauft dann vielleicht.
Klingt besser.
Ja, klingt
und
besser.
Mehr verkauft man sowieso nicht, kann sein.
Genau. Wie viel können wir verkaufen? 200, also lasst es uns auf 222 limitieren.
Ja, und was uns alle überrascht hat, im Original-US-Format soll das Ganze kommen.
Es kommt in zwei Bänden, glaube ich, ne? Bei
ja, genau.
Und wir haben ja gerade gesagt, Stickman hat es zu Ende gebracht. Es ist nicht offiziell beendet, glaube ich. Also es gibt noch einen Epilog und es ist noch die Möglichkeit, das weiterzuführen. Ich sehe es aber jetzt nicht, weil das hat zwar wirklich große Wellen geschlagen, als das angekündigt worden ist, weil wie gesagt, da war die ganze Substack-Sache noch dahinter. Da haben sowieso dieses ganze Konzept große Wellen geschlagen und dann haben die wirklich die Leute ja an den Lippen der an den Lippen der Webseiten gehangen, die Dinge, die dann veröffentlicht haben, welche Sachen jetzt rausgebracht werden von diesen tollen Creatoren, die alle bei Substack veröffentlichen. Also das war wirklich, der Fokus war sehr stark darauf. Und dann das Team auch noch, Cates und Stickman. Also der Hype war echt groß. Wer jetzt nachgoogeln will, die Vorberichterstattung davon, das heißt Interviews, bevor die Serie rausgekommen ist, gibt's massig. Von der laufenden Serie war das Interesse dann nicht mehr so stark.
Ja, das hast du ja generell häufig, wenn du nachguckst.
Natürlich.
Von dem ersten Heft irgendwo noch ein Review und wenn du dann weiter guckst, ob du irgendwie zu 2, 3, 4 oder zum Trade oder irgendwie zum Ende irgendwas bekommst, schweigt sich dann auch das allwissende Internet gerne aus.
So ist leider das ganze System mittlerweile. Aber jetzt hier speziell hatte ich auch stark das Gefühl, dass die Vorfreude hier größer war. Da wird sicher auch die Situation von Cates seinen Teil zu beigetragen haben. Aber deswegen mutmaße ich, dass das nicht weitergehen wird. Selbst wenn Cates jetzt wieder auf die Füße kommt.
Vom Lesen wird man ja nüchtern.
Ja.
Um nicht zu sagen, es ist ja nüchtern, das zu lesen.
Ja. Also es ist auch jetzt nicht schade. Ja, genau.
Das Ende ist rund, kann man sagen. Also man kann da ohne Probleme aufhören.
Genau.
Wenn man jemand ist, der gerne Dinge zu Ende liest.
Ja.
Was ja bei mir prinzipiell eigentlich eher der Fall ist. Und ja, könnte es noch weitergehen, sicher, aber muss dann auch nicht mehr.
Wer es trotz allem jetzt noch lesen will, der wird nicht mittendrin hängen gelassen. Das kann man als beendet betrachten.
So ist es. Und wo machen wir weiter? Weißt du es noch?
Wir machen weiter wahrscheinlich bei einem Wildstorm-Special, aber ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht welchem.
Nein, Thorsten.
Nein?
Wir machen weiter mit My Friend Dharma von Dörf Beckdorf.
Oh, okay. Ja, dann machen wir das.
Wir hören uns in 2 Wochen. Viel Spaß zusammen. Tschüss.
Tschüss.